Da bin ich ja froh, dass dieses Lied so endet. Wir stehen Gott zum Dienst bereit in Kampf und Streit. Also heute wird meine Predigt etwas unangemessen, also dem Wetter unangemessen, weil ja, es ist so schönes Wetter und man hat vielleicht so angenehme Gefühle. Und ich halte halt eher so eine Schwarzbrotpredigt über Jüngerschaft, weil wir sind in dieser Serie Aufträge Gottes an die Gemeinde oder Reichtümer Gottes, wobei die Frage wirklich ist, ist jetzt diese Nachfolge, ist das ein Geschenk, ein Reichtum oder ist das eher eine Aufgabe oder eine Belastung? Weil da hängt ja einiges dran. Das Weizenkorn, was in die Erde fällt, das ist ja nicht nur Jesus. Gott sei Dank ist es Jesus. Und wir sind gerade in der Passionszeit und denken darüber nach. Aber es sind ja auch wir eigentlich. Wenn wir das ernst nehmen, was Gott mit uns vorhat und was in der Bibel steht. Weil er sagt ja, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Also wir sind alle Weizenkörner, die bereit sind, in die Erde zu fallen oder die vielleicht schon in der Erde sich befinden. Also die Predigt geht halt auch um Sterben und deswegen sage ich, es ist jetzt vielleicht nicht so ein unheimlich leichtes Thema. Und vielleicht am Anfang können wir mal so in Gedanken durchgehen, wenn wir uns mal an Petrus' Stelle versetzen. Jesus wurde gerade verhaftet und wir als seine Jünger sind dann auch irgendwie ihm gefolgt und sind in diesem Hof von ja, diesem Regierungsgebäude, dem Palast, wo Jesus hingebracht worden ist. Und dann werden wir gefragt von einer Frau, die auch am Feuer sitzt, gehörst du nicht auch zu dem Jesus, der gerade verhaftet worden ist? Und vielleicht könnt ihr einfach mal eine Minute drüber nachdenken, wenn du jetzt an dieser Stelle wärst, was würdest du antworten? Die Frau, die macht die ist bereit, das dann auch rauszuposaunen. Also es wird nicht geheim bleiben. Es kommt also wirklich, ja, es könnte gefährlich werden, ne, was du antwortest. Du wirst gefragt, gehörst du auch zu Jesus? Bist du dem nicht auch nachgefolgt, diesem Jesus, der jetzt wahrscheinlich umgebracht wird? Ja, und was antwortest du an Petrus' Stelle? Versuch da mal wirklich jetzt eine Bestandsaufnahme in diesem Moment für dich. Also diese Frage ist existenziell für uns. Es geht wirklich da um die Existenz. Wenn du Ja sagst, kann es sein, dass du mit Jesus gekreuzigt wirst. Und ich hoffe, jeder hat jetzt eine Antwort für sich gefunden. Und was wir jetzt in einem zweiten Schritt machen könnten, ich könnte jetzt bis 5 zählen und dann steht mal jeder auf, der Ja gesagt hat. Also ich könnte jetzt mal anfangen zu zählen. 1, 2, 3, 4. Wer sitzen bleibt, hat Nein gesagt. Ich sage nicht 5, okay. Ich nehme die Spannung mal raus. Ich glaube, der Pastor wurde schon etwas unruhig. Weil das ist ja schon fast geistlicher Missbrauch, wenn ich euch jetzt nötigen würde, da so ein Statement abzugeben. Aber vielleicht habt ihr für euch so ein bisschen was gespürt. Zum einen die Entscheidung, wo stehe ich eigentlich? Und zum anderen dann auch ja, Bekenntnis. Soll ich jetzt wirklich aufstehen? Wahrscheinlich haben sich einige damit beschäftigt, wie unverschämt überhaupt dieses Ansinnen ist. Aber vielleicht haben auch einige ganz gehorsam, waren schon auf dem Sprung und andere saßen zusammengesunken und haben gesagt, ja, für mich ist das doch zu radikal. Und das ist vielleicht ganz interessant, erstmal rauszufinden, wo stehe ich eigentlich? Im Grunde haben wir da vier Gruppen. Diejenigen, die Nein gesagt haben, ich halte mich lieber zurück da am Feuer im Innenhof, aus den verschiedensten Gründen, aus Angst oder vielleicht auch, du rationalisierst das, du denkst dir, warum soll ich jetzt mein Leben aufs Spiel setzen? Ich will mich vom Herrn später gebrauchen lassen. Aber eigentlich ist es doch nur Schiss, würde ich sagen. Und ihr habt auch entschieden, ich zeige das ja jetzt nicht, ich stehe trotzdem auf. Das sind natürlich die doppelt Angst haben. Die Angst haben, für Jesus zu sterben und die Angst haben, vor der Gemeinde blöd dazustehen. Jesus hat die, glaube ich, Heuchler genannt, aber das ist natürlich sehr gemein. Also es ist quasi eine doppelte Angst. Angst, mein Leben zu verlieren und Angst vor Menschen irgendwie, vor der Peer Group, die wir hier haben, als Christen schlecht dazustehen. Und die zweite Gruppe ist die sitzen geblieben wären, die wie Petrus gesagt hätten, nee, ich gehöre nicht zu dem, und die aber auch zu ihrer Schwäche quasi stehen und sitzen geblieben wären, die ehrlich sind, aber ehrlich in ihrer Schwäche oder in ihrer Angst oder in ihrer Unentschiedenheit. Die dritte Gruppe sind die Ja gesagt hätten, ich gehöre zu Jesus, auch in der Gefahr, dass sie mit Jesus dann verurteilt werden und ans Kreuz geschlagen werden. Und die auch aufgestanden wären und gesagt hätten, ja, klar, ich stehe dazu. Und die vierte Gruppe gibt es vielleicht auch, die der Frau gesagt hätten, ja, ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre zu dieser Gruppe, die aber hier sich vielleicht gedacht hätten, nee, ich will mich hier nicht so hervortun und ich will mich hier nicht irgendwie zeigen, dass ich bin demütig, ich will nicht auffallen und ich will auch nicht den anderen den Eindruck geben, ich bin was Besseres als sie. Vielleicht gibt es solche Gedanken ja auch. Das ist dann Demut, aber ob es eine richtig verstandene Demut ist oder vielleicht eine falsche Demut ist, das muss man vielleicht für sich selber sehen. Ich hatte da mal bei einer anderen Predigt einen Ausspruch von, den hat Nelson Mandela in seiner Antrittsrede gebraucht, hatte ich euch schon mal vorgelesen. Vielleicht passt das zu diesen Menschen, die zwar innerlich sagen, ich folge Jesus nach, aber es aus dem einen oder anderen Grund doch nicht so zeigen möchten oder können. Also da sagte Mandela in seiner Antrittsrede, unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Wir fragen uns, wer bin ich denn, dass ich so brillant sein soll? Aber wer bist du, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Sich klein zu machen, nur damit sich andere um dich herum nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtetes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, zum Leuchten zu bringen. Und das vergessen wir. Denken manchmal, es ist demütig, sich nicht hervorzutun und irgendwie gut dazustehen, aber vielleicht ist es auch das Licht unter den Scheffel stellen. Jesus hat uns ja beauftragt, Licht zu sein und Salz zu sein und einen Unterschied zu machen, exponiert zu sein. Bis dahin vielleicht im Risiko zu sein, dafür verurteilt zu werden, dafür verlacht zu werden. Also da bin ich jetzt schon mitten im Thema, was heißt es eigentlich heute, Jünger zu sein? Ein modernes Wort für Jünger ist vielleicht Auszubildender. Ich bin ein Auszubildender von Jesus. Das ist mehr als ein Student. Ein Student geht zur Vorlesung und kriegt vor allem Futter für seinen Kopf und kriegt Wissen beigebracht. Aber ein Auszubildender in einem handwerklichen Beruf oder vielleicht früher war es noch enger, da wurde der Auszubildende ins Haus mit aufgenommen. Da lebt man quasi dem Vorbild des Meisters nach. Da erlernt man das Handwerk des Meisters, aber vielleicht auch die Lebenseinteilung oder den Alltag oder ja, wie lebe ich eigentlich in diesem Beruf? Und unser Beruf jetzt in diesem Zusammenhang ist es halt, Nachfolger Jesu zu sein. Und Jünger sein bedeutet, immer mehr mein Leben danach auszurichten, in diesem Beruf zu leben. Ganz genau hinzuschauen, wie macht Jesus das denn? Und das dann versuchen zu übertragen. Das ist es, was ein Jünger Jesu tut. Und damit sind wir eigentlich unser Leben lang beschäftigt. Es gibt im Grunde kein Ende der Ausbildung und es gibt nicht den Meisterbrief, so jetzt bist du wie Jesus, sondern das ist der Unterschied zu einem anderen Ausbildungsberuf. Wir sind immer weiter unterwegs und wir wachsen immer weiter. Und das Ziel ist natürlich, Jesus immer ähnlicher zu werden wie Jesus. Und ich möchte euch jetzt ein paar Dinge an die Hand geben, was das bedeutet, wie Jesus zu sein. Und eine Sache noch, bevor es theoretisch wird, was ich unheimlich wichtig finde, ist von euch zu hören, in meiner Lebenssituation, wo stehe ich da, was sind meine Fragen Hinblick auf Nachfolge. Wie folge ich Jesus nach mit meinem Leben? Wo habe ich Schwierigkeiten? Und ich finde, wir sollten viel mehr im Gespräch sein darüber, weil mir hilft es unheimlich zu hören, wie setzt denn er das um in seinem Alltag oder wie setzt sie das um? Was hat er denn für Fragen? Was hat sie denn für Fragen? Und manchmal kocht jeder sein eigenes Süppchen und weiß eigentlich gar nicht, wie macht es eigentlich der andere. Und deswegen in der Organspendedebatte gibt es auch die Frage, haben wir jetzt eine Widerspruchslösung oder muss man sich aktiv entscheiden? Ich entscheide mich mal für die Widerspruchslösung. Wir sollten uns allen unser Herz zur Verfügung stellen. Also wir, machen auch eine Art Organspende, dass wir dem Mitbruder und der Mitschwester auch ein Stück von unserem Herz ausschütten können, spenden können. Und deswegen fände ich es gut, wenn alle, die jetzt in der Gemeinde auf der Mitgliederliste stehen, dass die für sich auch sagen, okay, wenn mich jemand anruft, wenn mich der Carsten nächste Woche anruft und mir erzählen will, was er denn so mit Jesus erlebt oder wie er denn so mit Jesus steht oder was sein Jüngersein ausmacht, ja, dann mache ich mal mit ihm einen Termin und dann können wir uns eine halbe Stunde am Telefon unterhalten. Oder wenn er mich fragt, wie ist das denn mit dir, wie drückt sich das denn in deinem Leben eigentlich aus, dann bin ich auch bereit zu sagen, ja, pass auf, das ist so und so. Also deswegen sage ich jetzt mal, wer dagegen ist, wer das nicht möchte, was macht der denn? Soll der sich auch melden jetzt? Ist auch schlecht, ne? Was? Bei fünf. Ich zähle da mal bis fünf. Und der muss aber dafür dann auch der Saskia Ostersonntag helfen. Also ein bisschen wehtun muss es ja, wenn man sich so einigeln will. Aber nee, das ist jetzt wirklich mein ernst gemeinter Appell. Ich möchte gerne mal bei jemandem von euch anrufen und sagen, hier, wie ist es denn? Oder ich möchte mein Zeugnis geben. Wir sollen ja Jünger sein, das bedeutet auch, dass wir anderen von Jesus erzählen sollen. Und haben wir eigentlich noch Übung da drin? Und wie können wir das denn üben? Wir können das üben, indem wir 20 Leute aus unserer Gemeinde anrufen und sagen, pass auf, ich tue jetzt mal so, als würdest du noch nichts von Jesus wissen und ich erzähle dir jetzt mal was. Ich bin total verliebt in meinen Herrn und ich finde, das ist das Größte im Leben, Jesus zu kennen und mit ihm durchs Leben zu gehen. Und er gibt mir so eine Kraft. Okay, manchmal ist er auch ganz weit weg und manchmal zweifle ich auch, aber er trägt mich und das ist das Schönste, was es für mich gibt. So in dem Stil. Und manchmal trauen wir uns gar nicht mehr oder wir haben einfach nicht die Gelegenheit, das zu sagen, zu erzählen. Und deswegen wollte ich das mal hier in die Runde geben. Ihr seid jetzt natürlich auch befreit. Ihr müsst jetzt auch bei jemandem anrufen. Guckt euch einfach die Mitgliederliste durch, am besten einen, den ihr noch gar nicht kennt. Und dann ruft ihr da an und sagt, hey, pass auf, ich erzähle dir jetzt mal was von Jesus. Ne? Oder habt ihr immer Gelegenheit, das zu tun? Also ich nicht so unbedingt. Es sei denn, ich erzähle es meinen Hunden oder... Gut, das war jetzt das Letzte, was ich praktisch sagen wollte. Jetzt habe ich noch 11 Punkte. Nur noch 11 Punkte, die ihr, wer möchte, dem schicke ich das aber auch als E-Mail zu. Was ist denn der Schatz im Acker in Bezug auf Jüngerschaft? Was schenkt Gott uns denn eigentlich? Worüber freuen wir uns denn so als Christen, dass wir das mit anderen teilen möchten und sollen auch? Und da möchte ich euch einfach mal ein bisschen Futter an die Hand geben. Manchmal ist das ja nur so ganz, ach ja, Jesus ist toll und ich bin ein Wurm und Jesus hat mich irgendwie befreit. Ja. Und wenn das aber alles ist, dann ist es irgendwie, man kann das auch noch ein bisschen mit mehr Leben füllen und das möchte ich jetzt mal. Der Schatz im Acker, erstens, ewiges Leben. Das ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Ist Gottes Geschenk an uns, dass wir ewiges Leben haben. Römer 6, 23. Denn der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus. Das braucht man einem, der Jesus nicht kennt, nicht unbedingt als Bibelstelle an den Kopf zu schmeißen, sondern das sollte man vielleicht auf einer persönlichen Art, in einer umgangssprachlichen Art sagen. Aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Vielleicht ist es auch gut, ein Bibelwort zu zitieren, vielleicht in einer moderneren Übersetzung, als ich die jetzt hier habe. Also ewiges Leben, wir haben ewiges Leben, das ist sowieso das Größte, was wir der größte Schatz, den wir haben. Zweitens, wir haben eine neue Vergangenheit. Uns ist total vergeben worden, absolute Vergebung. Unsere gesamte Vergangenheit, alle Sünden der Vergangenheit sind uns vergeben. Hebräer 10, 14. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Also wir sind von unserer Schuld befreit, nicht nur die Vergangenheit, sondern sogar, was noch in der Zukunft vielleicht ist. Das ist eine Bibelstelle, da müsste man eigentlich einen ganzen Monat drüber predigen, aber ich kann jetzt nur das kurz so sagen. Also die totale Vergebung in Jesus, dass wir befreit aufatmen können und befreit sind von unseren Lasten. Sünde ist eine Belastung, Sünde ist ein antiquiertes Wort, aber die Schuld, die wir spüren, die Unzulänglichkeit, die wir spüren, die ist eine Belastung, aber die hat uns Jesus, die hat uns Gott von uns genommen. Aber wir haben nicht nur eine neue Vergangenheit, wir haben auch eine neue Zukunft. Wir haben eine neue Identität. Johannes hat das Wort Identität schon angesprochen. Wir haben eine neue Identität in Jesus. Zum Beispiel Römer 6,6. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Das jetzt zum Beispiel auch in umgangssprachliche Worte zu fassen, dass es ein anderer versteht. Ich selber verstehe diese Bibelstelle ja kaum theoretisch, aber wir müssen das natürlich auch irgendwie für uns erstmal verstehen und dann reicht es auch nicht, wenn es im Kopf ist. Es sollte in unser Herz gehen, in unser Unterbewusstsein gehen, dass wir wirklich das ergreifen. Wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und was bedeutet das? Wir sündigen doch irgendwie immer noch. Und warum sagt die Bibel hier, unser sündiges Wesen ist unwirksam gemacht worden? Und wir dienen nicht länger der Sünde. Und wenn wir es doch noch tun, hat dann die Bibel Unrecht oder was verstehe ich dann nicht? Also dafür ist Theologie gut, dafür ist der Pastor gut, solche Fragen dann zu klären. Und ich finde, die sind wichtig, weil wir müssen ja das auch irgendwie total innerlich verstehen, damit wir es auch dann für uns quasi haben und dann vielleicht auch irgendwann an andere weitergeben können. Also was bedeutet das, das Wesen, unser sündiges Wesen ist unwirksam gemacht worden durch Christus, der jetzt in uns lebt. Also wir haben eine sündige Natur, die wir durch den Sündenfall, durch Adam quasi geerbt haben. Durch einen Menschen, Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Und durch einen Menschen, Jesus, ist das unwirksam gemacht worden, diese Erbsünde. Wir leben nicht mehr unter der Erbsünde. Diese sündige Natur ist unwirksam gemacht worden, dadurch, dass Jesus quasi das, was Adam gemacht hat, aufgehoben hat und unwirksam gemacht hat. Und trotzdem leben wir immer noch in unserem Fleisch. Also diese sündige Natur ist nicht unser Fleisch, sondern unser Fleisch ist einfach unser natürlicher, genauso wie unser Hund Fleisch hat, haben wir auch Fleisch. Und dieses Fleisch ist noch da und dieses Fleisch hat auch Bedürfnisse. Dieses Fleisch hat auch Verletzungen erlebt in der Vergangenheit. Dieses Fleisch hat vielleicht auch Süchte oder andere Dinge. Und das ist noch da. Aber diese sündige Natur, dieses durch und durch, dieses Wesen, das ist aufgehoben. Also unser Kampf geht gegen unser Fleisch, die Welt und den Teufel. Das ist immer noch da. Aber dabei hilft uns jetzt die neue Natur, die wir haben. Wir haben also immer eine Wahl. Wir haben immer eine Wahl zu sagen, Jesus, ich folge deinem Beispiel. Oder, ach komm, den vierten Schokoriegel esse ich auch noch. Wir haben die Wahl. Okay, aber das ist eine schwierige Frage, eine theologische Frage. Und damit sollte man sich beschäftigen, was wir eigentlich durch Jesus in dem Bezug bekommen haben. Wir haben eine neue Kraft. Als viertes, Galater 5,16. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Also die Bibel beschäftigt sich oft mit diesem Kampf, in dem wir immer noch stehen. Wir alle als Christen haben ja die Erfahrung, auch wir möchten gerne so leben wie Jesus, aber irgendwie tun wir doch noch Dinge, die eigentlich eher unser Fleisch befriedigen oder uns einfach, wo wir Bock drauf haben. Wir stehen in diesem Kampf und da sagt uns die Bibel, wir haben doch die neue Kraft. Galater 5,16. Der Geist Gottes in uns. Als Kinder Gottes haben wir den Geist Gottes in uns. Der Schatz im Acker ist das Königreich Gottes, mal ganz allgemein gesprochen. Und in diesem Königreich Gottes weht der Heilige Geist und die Gesetze Gottes sind dort wirksam. Und das ist in uns und das verändert uns. Also wir haben eine neue Kraft, wir haben den Geist Gottes in uns. Wir haben ein neues Erbe. Jesus nennt uns nicht mehr Knechte, sondern Jesus nennt uns Freunde, Brüder, Kinder. Wir sind in der Familie Gottes, in die Familie Gottes aufgenommen worden. Wir sind Miterben mit Jesus. Und dadurch haben wir natürlich auch eine neue Verantwortung. Wir sind in einen königlichen Haushalt aufgenommen worden. Und da sagt zum Beispiel 2. Timotheus 2,15, jetzt setzt alles daran, euch vor Gott als bewährte Mitarbeiter zu erweisen, die sich für ihr Tun nicht zu schämen brauchen und die die Botschaft der Wahrheit unverfälscht weitergeben. Wir haben ein neues Erbe und mit diesem neuen Erbe reden wir auch anders oder haben eine andere Botschaft, haben eine neue Botschaft. Wir treten anders auf. Kolosser 1,28 sagt, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Vielleicht ist das die ganze Predigt, für uns verstehen müssen, aber auch anderen dann vielleicht weitergeben können. Einer Schakarian hieß der war auch der Gründer der Chapter, dieser Geschäftsleute des Evangeliums. Der hat ein Buch geschrieben, die glücklichsten Menschen der Welt. Das sind wir. Aber wenn ich uns manchmal so angucke, da strahlt das Glück jetzt nicht so aus jeder Pore, sondern wir sind halt immer noch Menschen und immer noch vielleicht gefangen, aber eigentlich ja auch nicht, weil es ist ja der Teufel, der uns fängt und vielleicht der alte Adam, der immer noch zuckt am Kreuz, der aber eigentlich schon ans Kreuz genagelt worden ist. Und diese Botschaft in Kolosser 1,28, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Immer wenn es einem schlecht geht, kann man sich dort einfach dran erinnern, ach ja, Christus in mir, das ist die Herrlichkeit. Und ich habe die Hoffnung, dass diese mal vollkommen zum Ausbruch kommt. Spätestens, wenn ich bei ihm bin. Spätestens, wenn ich im Himmel bin. Und dann können wir doch im Grunde nichts anderes, als glücklich darüber zu sein. Wie lange habe ich noch? 2 Minuten? Oder? Okay. Wir haben ein neues Zeugnis. Und da nochmal mein Appell an uns alle, das müssen wir auch üben, dieses Zeugnis. Wir haben ein neues Zeugnis, aber zum einen ist es in Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Also zum einen ist es natürlich der Heilige Geist. Und das erzählt jeder und das erlebe ich auch oft, wenn man anfängt zu sprechen. Vielleicht weiß man noch gar nicht, was man sprechen soll. Aber wenn man anfängt zu sprechen, um von Jesus zu reden, und wenn man es sich selber sagt, weil man es mal wieder braucht, dann kommt etwas raus. Und dann hilft einem der Heilige Geist, der in uns lebt, um die ermutigenden Worte, um die Wahrheit zu sprechen. Also dürfen wir mutig sein. Wir dürfen einfach unseren Mund öffnen, auch wenn wir in dem Moment vielleicht noch gar nicht wissen, ja, was soll ich denn sagen? Ah, bin ich denn so ein gutes Zeugnis? Und in meinem Leben sieht es auch nicht so toll aus. Hab einfach Mut und mach deinen Mund auf und fang an zu sprechen. Und dann wird Gott diesen Mund füllen und Gott wird das Zeugnis geben. Also der Heilige Geist ist natürlich unser größter Helfer. Und trotzdem glaube ich, dass es auch hilft, wenn wir geübt sind, auch etwas zu sagen und weiterzugeben. Also ruft mich bitte an. Ich möchte euch was erzählen und ich möchte etwas von euch hören. Aber ich nehme mich natürlich nur als Beispiel. Ruft jemand anderen an und macht einen Termin aus. Oft passt es dann ja nicht, aber man kann ja dann sagen, okay, morgen Abend um 8 habe ich eine halbe Stunde Zeit und dann machen wir das. Oder vielleicht nächsten Sonntag nach der Predigt, lass uns mal zusammensetzen. Ich habe mich noch nie mit dir unterhalten. Lass uns zweimal zusammensitzen und dann erzählen wir uns mal was von unserem Christsein. Also ich finde, wir müssen das üben. Der alte Mensch soll immer weniger werden. Ehrlich gesagt, wir kultivieren den alten Menschen, wenn wir gleich ins Café gehen und mit den alten Leuten die alten Dinge bereden, die wir jeden Sonntag bereden und in unseren alten Habitus fallen. Ich rede darüber, was ich gewohnt bin und ich teile das, was man halt so teilt. Und es macht im Grunde keinen Unterschied, ob ich das zu Menschen auf meinem Arbeitsplatz sage oder hier zu Menschen in meiner Gemeinde sage. Es gibt im Grunde keinen Unterschied. Das soll keine Verurteilung sein, das ist eine Feststellung. Und es sollte aber auch Möglichkeiten geben, von mir als Christ zu erzählen. Also ich bin zu Hause, ich habe Zeit, ruft mich an. Und jetzt bin ich gleich fertig, Johannes. Aber es waren 11 Punkte und ich finde, wenn man das so ein bisschen in sich hat, was ist alles neu geworden, dann hat man auch, wie gesagt, Munition. Oder man kann vielleicht diese Punkte mit seinem Gesprächspartner einzeln durchgehen. Hier ist auch noch, ich habe ein neues Gebetsleben. Mein Gebet ist doch ganz anders. Ich komme doch nicht mehr zu Jesus oder zu Gott hin und sage, ach Herr, ich bitte dich, ich bitte dich, ich bitte dich. Sondern wir wissen doch, dass es ein Gott ist, der gerne gibt und dass wir seine Kinder sind. Und dass er mir natürlich gerne gute Gaben gibt. Und deswegen darf ich mein Gebet mit Danksagung und mit Lobpreis vor ihn bringen. Herr, danke, dass du wunderbar bist und du segnest mich. Und du siehst meine Not da und ich vertraue auf dich. Ich vertraue auf dich, dass du diese Situation zum Besten lenkst. Das sind unsere Gebete als Kinder Gottes. Wir sind nicht mehr absolute Bittsteller, auch wenn sich das vielleicht nicht demütig anhört. Und es ist vielleicht auch, natürlich ist die Ehrfurcht vor Gott immer noch da und der Respekt und das Staunen. Aber trotzdem dürfen wir uns unserer Stellung bewusst sein als Kinder Gottes. Aber jetzt muss ich aufhören. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Impulse gegeben. Wir sind Jünger. Wir haben eine ganz neue Position vor Gott. Wir haben aber auch eine ganz neue Verantwortung von Gott bekommen. Und die Gemeinde ist der Ort des Trainings, wo wir das ausprobieren sollen, ausprobieren dürfen. Und wo wir uns gegenseitig zusprechen und gegenseitig trainieren können. Amen.